Ist es zusammen stärker, ist ja ein abgegriffener Hashtag, aber er ist wahnsinnig wichtig.
Ja, absolut. Ergänzt mal noch als kleinen 3,5.
Ja, selbstverständlich. Sehr da schön. Hätte ich noch viele.
Jetzt aber auf.
Den Hashtag Premiere total wichtig. Den muss ich noch loswerden.
Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mut zur Persönlichkeit und heute habe ich eine ganz besondere Gästin, die eine beeindruckende Karriere hingelegt hat und sich leidenschaftlich für das Thema Frauen und Female Empowerment stark macht. Brigitte Huber. Über 20 Jahre lang war sie Multi-Chefredakteurin im Hause Gruner und Jahr, unter anderem für die Brigitte-Familie. Doch jetzt ist sie raus aus dem Konzern und springt rein ins kalte Wasser mit ganz viel Know-how und einem klaren Ziel vor Augen. Als Speakerin, Buchautorin und frisch in der Coaching-Ausbildung fängt sie nochmal neu an und zeigt uns, dass es nie zu spät ist, mutig zu sein und sich neu zu erfinden. Und was sie genau vorhat und vor allem, welche Tipps sie für unseren Mut zur Persönlichkeit im Leben und im Business hat, darum geht es jetzt. Also, ihr merkt, es wird inspirierend und spannend. Bleibt dran und damit begrüße ich dich, liebe Brigitte. Hi!
Guten Morgen, Sherin. Schön, dass ich da sein darf.
Super, dass du da bist. Hör mal, ich fange mal traditionell an. Die einen kennen dich vielleicht noch nicht und die ich kenne, ist es vielleicht auch ganz charmant, dich mal so kennenzulernen. Welche drei Hashtags beschreiben dich denn am besten?
Also das sind Momentaufnahmen der Hashtags und da würde ich sagen, ein Hashtag ist Dienstag 11 Uhr.
Ja.
Der zweite ist Neuland.
Mhm.
Und der dritte ist Männertemperatur.
Männertemperatur. Mega. Okay, jetzt musst du mir das aber alles erklären. Also Dienstag, 11 Uhr. Was passiert da?
Also, du hast es ja erklärt. Ich würde mal sagen, seit ich im Berufsleben bin, eigentlich immer durchgetaktet gewesen. Jahrzehntelang, dann noch als zweifache Mutter und so weiter und so fort. Und dann gehst du raus aus diesem auch sehr schönen, schillernden Hamsterrad. Und dann denkst du dir, wow, was mache ich denn da am Anfang dann? Zuerst habe ich meine Reise gemacht, aber was mache ich dann zum Beispiel am Dienstag 11 Uhr? Weil ich habe mir immer gedacht, zum Montag kriegt man noch irgendwie rum, dann macht man vielleicht ein bisschen Yoga, und dann geht man nachmittags zum Zahnarzt, keine Ahnung, irgendwas, was schon immer sein musste. Dienstag, vielleicht gehst du morgens noch joggen, aber was ist dann um 11? Alle anderen sind bei der Arbeit und so weiter. Und damit habe ich darüber habe ich auch mit vielen Kolleginnen und Freunden und Freundinnen und so gesprochen. Mhm. Und deswegen hat mich dieses Thema Dienstag 11 Uhr sehr beschäftigt, weil mir auch klar war, dass so eine Transformation, in der ich mich ja auch irgendwie befinde, nicht von heute auf morgen geht und ich eigentlich auch ein bisschen Zeit für mich zwischendrin haben wollte. Mhm. Und ja, und jetzt fragst du wahrscheinlich, wie ist das jetzt bei mir am Dienstag um 11?
Mhm.
Heute ist Mittwoch, okay, und es ist 10, aber tatsächlich ist fast immer irgendetwas, ich habe jeden Tag irgendeinen Termin, manchmal zwei, manchmal drei, auf die ich mich freue. Insofern kam ich nie auf dieses zurück, wo ich mir gedacht habe, boah, du sitzt da und weißt nicht so recht, mit dir anzufangen. Ich bin ehrlicherweise überrascht, wie sich ein Tag auch strukturiert, indem man nur ein oder zwei Termine am Tag hat.
Mhm.
Ich bin es einfach gewöhnt gewesen, um 9 oder spätestens in diesen Tunnel da reinzuspringen. Und dann hat halt ein Termin den anderen abgelöst. Mhm. Und jetzt ist es dann so, dass ich mir denke, okay, ich bin vielleicht mittags zum Essen verabredet oder habe einen Call oder was auch immer. Was schaffe ich davor noch zu machen und was mache ich danach? Und es ist eine neue Lebenserfahrung. Und damit eng verbunden, das fasziniert mich sehr, ich komme jetzt nicht mehr zu spät. Ich bin die letzten 20 Jahre ganz oft zu spät gekommen. Und zum Schluss habe ich auch gedacht, das hat tatsächlich was mit mir zu tun. Im Nachhinein muss ich sagen, nein, es war einfach mein Terminkalender. Wenn du überall zu spät loskommst, dann brauchst du eigentlich ein Wunder, wenn du von A nach B ohne Umstände und ohne irgendwelche Verspätungen kommst. Und das genieße ich sehr, dass ich manchmal jetzt schon da sitze, mein Gegenüber kommt und sagt, oh, du bist schon da. Und dann sage ich, ja, selbstverständlich, ich bin erst vor 3 Minuten da.
Schön. Und übrigens, kleiner Funfact am Rande, wir haben ja auch gestern, und das war Dienstag, ja auch ein Vorgespräch gehabt, und es war um 10.30 Uhr bis 11. Ja. Also insofern, da wusstest du auch schon um 11, was du getan hast. Ne?
Ja, es ist sehr lustig, weil mein Mann dann irgendwann zu mir an einem Montagabend gesagt hat, möchtest du mit mir morgen um 11 einen Kaffee trinken? Und dann habe ich ihn der kann sich das so einteilen. Dann habe ich ihn total entgeistert angeguckt, dann habe ich gesagt, morgen um 11, warum das denn? Dienstag 11 Uhr, davor hattest du doch immer so Respekt. Dann sage ich, nee, da habe ich gar keine Zeit. Und insofern hat sich das schon sehr schnell jetzt tatsächlich erledigt.
Stark, ja. Und sag mal, der Hashtag Neuland. Wir können es uns vielleicht denken, aber was hast du damit jetzt insbesondere gemeint für dich?
Genau, also tatsächlich bin ich jemand, der Neuland mag, der Neuland liebt. Ich mag es auch, wenn das Wasser manchmal zwischendrin ein bisschen kälter ist. Und es ist aber tatsächlich bei mir in zweierlei Hinsicht diese berufliche Neuorientierung, auch verbunden mit einer persönlichen. Ich reise allerdings auch sehr gerne und da bin ich auch sehr gerne an Orten, wo ich vorher noch nicht war. Also ich bin tatsächlich nicht so gut da drin, immer wieder an den gleichen Ort zu kommen, mag ich auch. Aber ich liebe es, morgens aufzuwachen und nicht zu wissen, wo wird's mich heute hintreiben? Mhm. Ich habe es vorher angekündigt, ich habe den großen Luxus genommen, Anfang des Jahres eine große Reise zu machen und bin nach Australien und Neuseeland mit meinem Partner. Und das war für mich eine absolute neue Erfahrung, weil ich mit 19 schon Mutter geworden bin und deswegen eigentlich nie große Reisen machen konnte. Das ist dann einfach so, wenn man im Berufsleben ist, das ist mal 2 Wochen. Wenn man 3 Wochen macht, ist es schon lang. Aber jetzt 9 Wochen irgendwo hinzufahren, dann auch mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein, da schlägt mein Herz schon ziemlich hoch und ich liebe das. Also, aber eben auch im Beruflichen und Persönlichen Dinge wieder neu zu machen. Ich finde Wiederholungen ab einem gewissen Punkt, wenn sie zu routiniert werden, kitzeln sie mich nicht mehr so.
Mhm. Mhm. So, und das kitzelt mich jetzt, der Hashtag Männertemperatur. Ja. Was meinst du denn damit? Spannend.
Also, dieses Wort habe ich aus Zufall erfunden, glaube ich. Mhm. Ich war vor ein paar Monaten auf einem Panel und das war in dem Kino und vorher gab es bei Cinemax und da gab es vorher eine tolle Keynote auch von einer Expertin, die erzählt hat, dass es nach wie vor auch so ist, dass die Räume, in denen wir sind, dass alles sehr stark auf Männer ausgerichtet ist und deswegen auch Büroräume häufig zu kühl für uns Frauen sind. Und wir waren da jetzt gerade dann in einem Kino, ich würde mal sagen 350 Frauen und ungefähr 5 Männer, weil es war so ein Frauennetzwerkding, und mich fröstelte. Und dann kam ich auf die Bühne und setzte mich dahin und habe gesagt, kann es sein, Leute, dass wir hier Männertemperatur haben? Und dann haben auch alle gelacht. Und das ist für mich so ein Symbol. Es ist das Symbol, dass ich jetzt tatsächlich schon seit 35 Jahren mich stark dafür einsetze, dass sich die Voraussetzungen für Frauen verbessern, dass wir die Gleichberechtigung nach vorne treiben. Und der Punkt ist tatsächlich, wir haben wahnsinnig viel erreicht, das ist gar keine Frage, aber lang noch nicht genug. Und ganz häufig ist eben doch noch dann der Mann das Maß aller Dinge und die Temperatur so runtergeregelt. Das war jetzt in dem Fall mit Sicherheit ein Zufall. Aber wahrscheinlich saß ein Mann am Regler und der hat gedacht, keine Ahnung, 17 Grad, das muss für einen XY-Tag reichen. Und die Frauen saßen da, ich habe mir meine Wolljacke von der Garderobe genommen und saß dann wenig kleidsam mit meinem Kleid da drüber und der Wolljacke da. Und deswegen ist das für mich Männertemperatur. Es ist so ein Stück weit mein Lebensthema, die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau voranzutreiben. Heute würde ich es erweitern um den Begriff Diversity. Aber für mich ist die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau das Maß aller Dinge. Und wenn wir das im Beruf nicht mal hinkriegen, im Job, und wir reden jetzt von 50% der Leuten, wie sollen wir dann Diversity richtig gut hinkriegen?
Absolut, ja. Und damit steigen wir auch direkt ein in dein Neuland, wo du jetzt auch in deine Selbstständigkeit gesprungen bist. Du, was hat dich da motiviert, so nach all den Jahren, du bist ja 30 Jahre Führungserfahrung, so eine komplett neue Richtung einzuschlagen? Gab es da so einen Moment, so einen Game-Changer-Moment für dich, wo du gesagt hast, oder war das so eine lange Entwicklung, wo dann einfach klar war, dass es so sein soll?
Ja, also der Punkt war tatsächlich, dass ich nie gedacht hätte, dass ich so lange bei diesem Verlag Runer und Jahr bleibe von Haus aus, weil ich eben auch jemand bin, der Veränderung will. Aber natürlich die Möglichkeiten, die ich da hatte und das, was ich auch alles machen konnte, war so sensationell. Das sagen die Leute häufig, aber ich meine es von ganzem Herzen. Ich hatte wirklich auch das beste Team der Welt. Ich habe es geliebt, mit so vielen klugen Frauen zusammenzuarbeiten und ein paar Männern. Wir sind aber ganz, ganz stark frauenlastig. Ich habe es ganz, ganz genossen. Nur ich hatte dann irgendwann das Gefühl, auch wenn irgendwas dann 20 Jahre so geht und wenn die Menschen schon meinen, ich heiße Brigitte, weil ich das Magazin gegründet habe, obwohl die Brigitte Entre Nous jetzt 70 geworden ist. Also das ist ein sehr ein wenig schmeichelhaftes Kompliment. Aber dass es dann auch tatsächlich an der Zeit ist, nochmal was Neues zu machen. Und to be honest, es ist dann mit Ende 50, wie es war dann auch so, dass du sagst, das jetzt oder nie. Und jetzt bin ich einfach in dieser sehr luxuriösen Situation, dass ich mir auch erstmal die Zeit nehmen kann zu gucken, was ist es genau, was mir Spaß macht. Ich habe etliche Bälle in der Luft, aber welchen will ich genau verfolgen und wie genau? Und das ist ja tatsächlich etwas, was man in jungen Jahren selten hat. Also mir ist es dann aufgefallen, gerade auch auf meiner großen Reise, dass man natürlich sehr zufällig von A nach B getrieben wird, wenn man jung ist. Man hat irgendwo ein Jobangebot, dann hat man 3 Tage, sich das zu überlegen, ob man das möchte, und dann sagt man ja und dann ist man da. Weil Leute einen gut finden, weil man von A nach B irgendwie empfohlen wird. Und das ist auch alles toll. Ich habe dann nur tatsächlich gemerkt, dass ich bis 40 meine Karriere gar nicht wirklich selbstständig vorangetrieben habe, sondern dass es eine Abfolge von Zufälligkeiten war. Mhm. Also es war sogar ein Zufall, dass ich auf die Journalistenschule in München gegangen bin, weil bei uns im Haus eine Frauen-WG eingezogen ist. Ich habe damals, war alleinerziehende junge Mutter und habe Germanistik studiert. Und eine Frauen-WG eingezogen ist und ich habe dann die eine gefragt, was machst du denn? Und dann hat sie gesagt, ja, ich fange da bei der Journalistenschule an und so weiter und so fort. Dann habe ich gedacht, das klingt gut. Und sogar das war ein Zufall. Und das ist für mich quasi dann wirklich eine Tür war, die sich geöffnet hat zu einem ganz, ganz großartigen Leben mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten, ahnte ich nicht. Und so kam ich dann auch von A nach B. Die Menschen rufen einen an, wie gesagt. Und tatsächlich war ich Ende 30, als ich gemerkt habe, okay, ich muss jetzt mich auch selber drum kümmern, was ich möchte. Und da auch wieder durch einen Workshop mit Führungskolleg, hieß es damals, gab es bei Gruner und Jahr, mit Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Bereichen, wo man dann einfach so jenseits des Joballtags reflektiert, wo möchte man hin. Und ich habe damals noch gesagt, das weiß ich noch, ich fühle mich total wohl in der zweiten Reihe. Ich war damals Stellvertreterin. Und ich weiß, die haben mir dann so gesagt, naja, aber du fühlst dich gar nicht so wie zweite Reihe an. Also man kann sich dich auch schon als ganz vorne, als Führungsperson da vorstellen. Und dann habe ich gedacht, vielleicht würde mir das Spaß machen. Und das war eigentlich der Moment, wo ich zum ersten Mal dann auch wohin gegangen bin und gesagt habe, hör zu, vielleicht irgendwann doch und so weiter. Und dieses selber Gestalten, was ich wirklich erst ab 40 gemacht habe, das ist jetzt noch mal eine Situation, wo ich sage, ja, möchte ich mir mal genauer anschauen. Und tatsächlich habe ich schon einiges, was ich vor einem Jahr noch für mich ausgeschlossen habe, für mich auf einmal wieder neu entdeckt. Weil du hast es vorher mit dem Coaching zum Beispiel gesagt. Es war tatsächlich so, dass ich mir gedacht habe, nee, Coaching, das machen ja etliche meiner Kolleginnen und Kollegen, die da rausgehen, das ist, glaube ich, nichts für mich. Und dann habe ich aber gemerkt, auch während dieser Reise und des Abstands, ich sehne mich danach, wieder Input zu kriegen, mich mit irgendetwas zu beschäftigen, was Neues zu lernen, nachdem ich ja doch dann 20 Jahre da, man haut dann schon viel raus auch, wenn man so mit unterschiedlichen Redaktionen und Entwicklungsprojekten immer befasst ist. Und habe dann gedacht, ja, und Coaching ist auch so nah an Psychologie, was immer so meine Lieblingsidee war. Wenn ich das andere nicht studiert hätte, hätte ich Psychologie studieren wollen. Und dann habe ich dann auf einmal gesagt, Mensch, wie wäre es vielleicht doch, dass ich das mache? Und jetzt bin ich ganz glücklich mit meiner Entscheidung.
Toll, ja. Du sag mal, viele haben ja Angst auch vor Veränderungen. Ich will mich da gar nicht ausnehmen, weil bei mir war das ja damals auch. Ich war ja auch festangestellt, hatte auch echt einen schönen Job. Also den hätte ich auch noch weitermachen können, aber ich spürte in mir, ich muss jetzt was anderes machen, ne? Und dann habe ich im Endeffekt meinen unbefristeten Arbeitsvertrag gekündigt und war dann selbstständig. So, da hatte ich rote Bäckchen, muss ich zugeben. Ja. Aber ich bin auch jemand, ich springe gerne ins kalte Wasser. Also sogar wortwörtlich, weil ich auch Eisbaden mache seit einiger Zeit und insofern auch kalte Seen liebe und so. Ja, ich glaube auch da, das Körperliche und Mentale hängt sehr stark zusammen. Also wer das mal macht, glaube ich, wird auch grundsätzlich mutiger im Leben. Aber jetzt mal wieder zurück zu dem Thema Veränderung. Also welche Einstellung oder welches Gefühl hilft dir denn dabei, positiv und auch resilient, sag ich mal, durch diese Veränderung zu gehen? Hast du da für dich bestimmte Gedanken oder bestimmte Rituale oder eine bestimmte Vorgehensweise, die du auch anderen mitgeben kannst?
Ja, ich glaube, was du ganz anfangs auch gesagt hast, ist schon ganz wichtig. Die Frage ist, springt man wirklich gern ins kalte Wasser? Es ist ja immer Angst dabei. Angst ist ja auch überhaupt kein schlechtes Zeichen. Man bräuchte keinen Mut, wenn nicht irgendwo Angst wäre. Das heißt, für mich ist dieses Signal, ich habe da vielleicht so ein kleines Magenkitzeln vor einer Situation oder vielleicht auch tatsächlich eine größere Magenbeschwerde, ist eigentlich ein Signal, dass ich da hinfühle und sage, und was spricht dafür, dass ich es trotzdem mache? Also ich kann mich gut erinnern, als ich Anfang 30 war, ich war Freie, dann viele Jahre, um mich besser um meine Kinder kümmern zu können und habe dann noch ein relativ kleines Kind gehabt damals und habe dann das Angebot gehabt, als stellvertretende Chefredakteurin damals bei der Freundin anzufangen. Und dann war alles so von wegen, oh nee, nicht jetzt, jetzt ist der Kleine erst anderthalb und wie soll das alles gehen? Und das war so fast 50-50 in mir drin. Und im Nachhinein bin ich auch froh, dass in meinem Umfeld auch mein damaliger Mann gesagt hat, oh, du solltest das machen. Es wird dir später leid tun, wenn du es nicht machst.
Ja, ja.
Und diese Unterstützung beispielsweise habe ich tatsächlich auch gebraucht. Und das würde ich heute auch sagen, wenn ich so ein 50-50-Gespür habe, dann auch wenn da eine Angst ist, dann würde ich sagen, spring da rein ins kalte Wasser. Ich finde immer, kaltes Wasser macht frisch, ja, macht wach. Und das, was du auch sagst, es macht einen auch mutiger. Und wenn man sich eine Zeit lang drin bewegt, ist es gar nicht mehr so kalt.
Richtig.
Und der Punkt ist, ja, wobei Eisbaden finde ich schon cool. Ja. Also,
das hältst du auch nicht lange aus. Da gehst du auch wieder raus nach drei Minuten oder so.
Und was für mich schon immer so ein Punkt ist, geh in deiner Zeitreise 5 Jahre nach vorn und guck zurück. Was ist, wenn du es nicht gemacht hast? Dann bist du im ersten Moment vielleicht irgendwie so ein bisschen erleichtert, weil dann hast du jetzt keinen Stress, musst du dich irgendwie noch mal drauf einstellen und so weiter. Aber irgendwann wird so der Moment kommen, da tut es dir leid, dass du es nicht ausprobiert hast. Ehrlicherweise ist es so ein bisschen bei mir wie beim Sport. Ja, ich bin jemand, der geht relativ diszipliniert zum Sport, aber ich mag Sport nicht wirklich gerne. Ja, ich muss mich eher überreden dazu. Und am liebsten würde ich meinen Körper wie bei den Kindern beim Bällebad abgeben und
trainier und mal eine Runde.
Mach mal und bitte mach die Crunchies richtig gut und geh ganz tief in die Dinge und ihn nach einer Stunde wieder abholen. So ist es aber nicht. Also gehe ich dahin. Und in dem Moment, wo man dort ist, weiß man, es war die richtige Entscheidung und wenn man rausgeht, ist man glücklich. In dem Moment, wo man schwänzt, denkt man doch schon ungefähr eine Viertelstunde, nachdem man, oh, jetzt hätte ich schon das und so weiter und so fort. Und so ist es auch, finde ich, mit manchen mutigen Entscheidungen. Es ist im ersten Moment leichter, sie nicht zu treffen, aber es tut einem danach leid. Oder es könnte einem danach leid tun. Und das hilft mir schon immer. Also guck nach vorne und guck zurück. Das ist aber, finde ich, auch in anderer Hinsicht, also tatsächlich auch, was Work-Life-Balance angeht, für mich immer so ein Gradmesser gewesen. Also ich habe immer wirklich auch Schwierigkeiten gehabt, viele Jahre mein Leben als Mutter und als ja relativ eingespannte, man würde sagen Karrierefrau, in Einklang zu bringen. Und da war es dann auch so, wenn da wirklich mal so, ich sage jetzt mal am Geburtstag des Kindes, ist irgendwie gleichzeitig eine wahnsinnig wichtige Einladung. Und alle in der Redaktion fänden toll, du würdest da hingehen, deine Chefs und so. Und dann nach vorne gehen und zurückblicken und dann denkt man, nee, fühlt sich jetzt nicht gut an, wenn du dich gegen dein Kind entscheidest. Also das ist für mich schon immer so eine Lebenshilfe gewesen.
Ja, absolut. Ja, spannend. Und du hast jetzt schon über mutige Entscheidungen und so weiter gesprochen. Und wir sind ja hier im Podcast Mut zur Persönlichkeit. Ja. Deswegen möchte ich dich natürlich auch fragen, wie definierst du denn Mut zur Persönlichkeit? Was bedeutet das für dich, Brigitte?
Es ist tatsächlich wirklich in mich reinzuspüren und zu gucken, was ist mir wichtig. Und das dann auch nach außen zu transportieren. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass das vielleicht jetzt an der einen oder anderen Stelle nicht mit großem Applaus begleitet wird. Das heißt auch mal mit einer Meinung, die nicht hundertprozentig mainstreamig ist, anzuecken. oder eben auch die Stimme zu erheben für die, die gerade jetzt nicht da sind. Also es ist tatsächlich so, wenn man, wie ich auch sozialisiert wurde, in sehr stark männlich geprägten Zirkeln, sage ich mal, dann ist es manchmal schwierig zu sagen, Entschuldigung, ich glaube, wir müssen so ein bisschen mehr an die Frauen denken oder auch zu sagen, dass ich an der einen oder anderen Stelle Gendern nicht nur eine blöde Modeerscheinung finde, sondern eigentlich auch ganz wichtig. Und das gehört für mich schon auch zum Mut zur Persönlichkeit, dazu zu stehen, wie ich bin und was ich fühle. Mhm. Und das heißt nicht, dass ich nicht auch manchmal irgendeine Ansicht an mir vorbeischwimmen lasse, ohne dass ich jetzt gleich drauf reagiere. Aber wenn ich was nicht in Ordnung finde, bin ich schon auch jemand, der die Hand hebt und sagt, Entschuldigung, ich möchte es nochmal klarstellen.
Das gehört
für mich schon dazu. Und das dann auch auszuhalten, dass das vielleicht nicht alle klasse finden.
Eine sehr schöne Definition, wenn ich das so sagen darf.
Ja.
Vor allem das mit dem Applaus, weißt du, ja. Weil das glaube ich, ne, es ist ja auch gerade, wenn du dir auch diese ganze LinkedIn-Bubble anschaust, ne? Also man hat ja irgendwie das Gefühl, dass alle irgendwie da gerne sind, weil sie gerne eine hohe Reichweite möchten, so, ne? Und ich kann sagen, in den letzten 4 Wochen habe ich irgendwie Aufrufe gehabt von 650.000 Impressions, weil wahrscheinlich Video gerade so gepusht wird, ne?
Ja.
Was bringt einem das aber unterm Strich? Gut, ich habe ein paar mehr Follower, vielleicht 250, 300 neue Follower gekriegt, aber das war jetzt ist ja wieder total low, ne? Also es war jetzt wirklich so ein Wusch. Was bringt dir das, wenn dich 500.000 Menschen sehen, aber dann nichts mit dir anfangen, ne? Und das bringt dir überhaupt nichts. Das, was nachher entscheidend ist, ist der Kontakt, den du wirklich hast. Das ist auch so der Unterschied zwischen dem Kontaktesammler auf der Messe, ne, mit Visitenkarten überall oder LinkedIn, aber du kannst niemanden wirklich anrufen, wenn du mal eine Frage hast, weil so gut kennst du den nicht. Und das finde ich halt schwierig, ne, weil wir vieles auf Aufmerksamkeit bekommen legen, aber nicht Aufmerksamkeit schenken. Deswegen ist es auch viel einfacher, einfach mal Beiträge zu posten ohne Ende, anstatt mal auf Beiträge zu reagieren und sich selber etwas zurückzunehmen und da in Dialog zu kommen, weißt du? Also fällt mir nur gerade ein, das kommt jetzt gerade so hoch.
Nein, das ist auch tatsächlich, der Punkt ist ja, das gehört ja auch zum Beispiel dazu, dass man selbstverständlich Stärken hat. Mhm. Und man wäre doof, wenn man, je älter man wird, sich nicht auf diese Stärken auch besinnen würde. Dazu gehört aber auch, dass ich Schwächen habe und zu denen stehen kann.
Ja.
Und nicht mehr von mir erwarte, dass ich alles können muss. Mhm. Also da gibt's einfach viele Dinge, wo ich sag, das fällt mir einfach nicht so leicht, da tue ich mich schwerer. Ich habe das jetzt wirklich gemerkt, als ich raus bin aus dem Job, diese ganzen Digitalgeschichten selbstverständlich. Wenn du da 20 Jahre verwöhnt warst mit einer IT, mit liebevollen Menschen, die dich umsorgen und dir alles Mögliche abnehmen, und du musst dich da wieder damit reinfummeln oder sowas, und du wirst aber nie mehr da so richtig erste Sahne werden. Und genauso hat auch fast jeder Charakterzug natürlich auch eine schwierigere Stelle. Also für mich ist es manchmal auch tatsächlich auch schwer, mich zurückzunehmen bei einer Meinung dann auch wieder. Und dass das zur Persönlichkeit gehört, das mal einzugestehen, ist ein wichtiger Schritt. Und der zweite heißt aber nicht, dass ich mich damit dann freikaufe und sage, so bin ich halt einfach, sondern trotzdem weiter an mir arbeite. Ja. Es heißt auch, dass man nie fertig ist.
Genau.
Was ja auch wiederum spannend ist.
Absolut, absolut. Und lass uns mal ein bisschen mehr über dieses Thema Female oder Frauen, Female Empowerment sprechen. Du bist ja wirklich seit Jahrzehnten eine Verfechterin. Da wurde noch gar nicht über Female Empowerment gesprochen. Da hast du schon das in der Praxis gelebt und bist dafür eingestanden. Was bedeutet denn Female Empowerment für dich heute im Vergleich auch zu damals, als du zum Beispiel noch bei Gruner und Jahr warst? Hat sich die Rolle der Frau im Berufsleben wirklich verändert?
Ja, also sie hat sich eklatant verändert, das kann ich sagen. Auch wenn manche meiner jüngeren Kolleginnen da vielleicht so ein bisschen gucken und sagen, na ja, ist er immer noch nicht so richtig doll. Aber als ich eingestiegen bin ins Berufsleben, also nach der Journalistenschule, war ich 23. Mhm. Und damals habe ich gedacht, wir sind von der Gleichberechtigung nur eine Nanosekunde entfernt. Ich weiß, dass ich damals bei der Münchner Abendzeitung, das ist eine Tageszeitung dort, ein Praktikum gemacht habe. Und dann haben die mich mal zu einer Veranstaltung mit Alice Schwarzer geschickt, die ein neues Buch rausgegeben hat. Und dann habe ich mir gedacht, also das klingt jetzt echt schlimm, aber wer braucht denn eigentlich noch alles Schwarze? So weit war ich, dass ich mir gedacht habe, das ist doch alles auf bestem Weg, weil so habe ich es empfunden in der Schule, an der Uni und so weiter. Und dann kommt man aber ins Berufsleben und dann macht man auf einmal ganz andere Erfahrungen. Dann merkt man, zu 90% sind die Führungspersonen Männer. Und die wenigen Frauen, die es gibt, die haben in der Regel keine Familie. Ich weiß, dass ich damals auch für so eine Serie eine Chefredakteurin interviewt habe und die hat mir erzählt, dass das gar nicht zu verbinden wäre, dieser Job, den sie macht, mit Familie. Ich damals schon Mutter eines 4-jährigen Sohnes habe mir gedacht, oh Gott, also oh das Gott. Ist irgendwie jetzt irgendwie dumm gelaufen, ja. Und ich habe letztes Mal auch mit einer Freundin drüber geredet, in unserer Generation, die Generation davor hatte tatsächlich keine Kinder, in unserer Generation durftest du dir nicht anmerken lassen, dass du Kinder hast. Es war dann eher so, dass du dann irgendwann gesagt hast, ja, jetzt einen dritten Sonntagsdienst hintereinander geht nicht, weil, ach so. Aber es war eher so, das ist dein Problem, kümmere dich um dein Problem. Und man hat sich vor Bewerbungsgesprächen sogar überlegt, was man auf diese Frage hin sagt, und wie stellen Sie sich das dann vor, wenn Ihr Kind krank ist? Weil du musst deinen Arbeitgeber quasi beruhigen, dass das sich nicht auswirkt. Und wenn ich mir das anschaue, jetzt habe ich natürlich auch in einer ganz hochentwickelten Verlagsbranche gearbeitet. Wir hatten wirklich auch viel nach vorne getrieben, auch was wirklich Female Empowerment angeht. Und das, muss man ganz ehrlich sagen, ist für die Frauen heute kein Problem mehr. Ganz im Gegenteil, wir wünschen uns ja auch immer, dass die Väter sich die gleichen Rechte nehmen, gerade was in Richtung Gleichberechtigung ist und dass es nicht mehr so ist, wie es vielleicht noch vor 20 Jahren war, dass es irgendwie merkwürdig ist, wenn man sagen muss, ich muss jetzt leider nach Hause, mein Kind ist krank oder hat Schulaufführung oder sonst was. Ein Kollege von mir, also mein ehemaliger Chef, hat gesagt, das ist schon widersinnig. Das ist jetzt aber wirklich dann eben 20 Jahre her. Es gibt überhaupt gar kein Problem, wenn Männer um 4 Uhr eine Veranstaltung verlassen, weil sie nach Berlin müssen, wo irgendein wichtiges Treffen ist, ein Branchentreff, wo in Wahrheit nur nett kommuniziert und getrunken wird, während eine Frau, die um 4 ihr dieselbe Konferenz verlässt, weil sie ihr Kind vom Kindergarten abholen muss, ein schlechtes Gewissen hat. Und ich finde, das hat sich tatsächlich verändert und nichtsdestotrotz lang nicht so wie und lang nicht so nachhaltig, wie ich es mir natürlich wünschen würde. Also ich kann mich erinnern, das ist jetzt tatsächlich 13 Jahre her, dass sehr viel über Frauenquote damals auch geschrieben wurde, dann in der Wirtschaft auch einiges voranging und dass wir in der Brigitte, dann bin ich eben zu meinem damaligen Kompagnon gegangen, also wir waren dann beide Chefredakteure, Chefredakteurinnen und habe gesagt, pass auf, wir schreiben da viel drüber, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das bei Gruner und Jahr auch schon komplett so ist. Und dann sind wir zu unserem damaligen Vorgesetzten gegangen und haben tatsächlich offene Türen bei dem angerannt und hat gesagt, ja Mensch, lasst uns da echt was starten. Hatten dann auch wirklich das Goodwill auch von ganz oben, vom Vorstand und haben etwas gestartet, das hieß Female Factor. Und das hatte tatsächlich wirklich dann das Ziel, paritätische Führungsstrukturen einzuziehen. Es hat wirklich auch ganz großartig funktioniert. Es war wirklich so eine richtige Aufbruchsstimmung im ganzen Laden. Es haben Männer mitgemacht, es mussten Männer mitmachen. Da könnte ich auch viele Geschichten erzählen, dass es dann gar nicht so leicht war, aber dann doch irgendwie ging. Und dann kam Julia Jeckel als CEO und alles lief wie von selber, weil Julia natürlich die ideale Figur war, die das auch nochmal verkörpert hat. Und man brauchte auch diese Initiative eigentlich gar nicht mehr, weil alles von selber lief. Und ich habe mir gedacht, Mensch, so schnell kann es gehen. Wir haben für diese Initiative Preise gekriegt und alles wunderbar. Und ja, irgendwann war sie dann eben nicht mehr da. Und man merkt, wie schnell dann doch wieder alles in ein altes Fahrwasser gerät. Und wie wenig nachhaltig das ist. Das war für mich schon ein schmerzliches Aha-Erlebnis. Und deswegen, wenn dann die jüngere Generation gesagt hat, ach Mensch, komm, wir müssen ja Workshops machen und so weiter, dann habe ich gesagt, Leute, mit Workshops müssen wir gar nicht anfangen. Das haben wir alles einmal durchgemacht. Es muss von oben so gewollt werden. Es muss Bonussysteme geben, die Frauenförderung und Diversität im Sinne haben. Es muss eine verpflichtende Quote geben. All das bewegt wirklich etwas. Ansonsten tut sich nichts, weil man dann immer wieder das Gefühl hat, oh, der Buddy von links ist vielleicht für die nächste Position doch nochmal besser geeignet als jetzt eine Frau, die ich mühsamer suchen muss.
Absolut. Du sag mal, was wenn du jetzt auf heute blickst, ne? Was wäre denn so dein Rat für Unternehmen, die wirklich einen Unterschied machen wollen in Sachen Gleichberechtigung? Also hast du da so einen zentralen Baustein, der ganz wichtig ist, um das voranzutreiben? Du hast ja schon ein paar Sachen genannt, ne? Wie sowas wie Bonus und so weiter, ne? Etc. Aber hast du da noch spezielle Ansätze, wo du auch merkst, da muss man rein investieren?
Ja, ich denke, es geht nicht ohne klare Ziele. Und ich finde das insofern ganz gut. Es wird ja ab 2027 eine EU-Verordnung geben, die zum Ziel hat, das Gender Pay Gap quasi abzuschaffen. Und ein Gender Pay Gap, das dann höher ist als 5%, wird sanktioniert werden. Das heißt, die Firmen werden sich tatsächlich umschauen müssen und sie werden etwas tun müssen, weil Gender Pay Gap ist ja dann gleichzeitig auch verbunden mit mehr Frauen in Führungsverantwortung.
Klar.
Und weiter und so fort.
Mhm.
Das heißt, die Unternehmen haben ein wirkliches Interesse dran. Ich glaube, es geht nicht ohne Ziele. Es ist bestimmt auch wichtig und gut, wenn man die Frauen im Unternehmen und mit den Männern und wirklich auch ein möglichst diverses Team aufstellt, dass dieses Thema richtig vorantreibt. Es wird Leute geben müssen in großen Unternehmen, die das vollberuflich, hauptberuflich machen. Aber ich finde es auch immer ganz, ganz wichtig, dass die Unterstützung aus den unterschiedlichen Hierarchiestufen im Unternehmen dabei ist. Mit Sicherheit ist es auch sinnvoll, wenn man da noch nicht so viel Erfahrung hat, dass man sich Unterstützung von außen holt. Also ich, wie gesagt, aber meine
Meinst Erfahrung, du als Coach zum Beispiel, also einen Coach sich zu nehmen oder was meinst du mit
zum Unterstützung von außen? Zum Beispiel als Coach oder jemand, der eben auf diesem Diversity-Thema wirklich gut entwickelt ist.
Ja.
Klar, also jemand, der eben auch wirklich Erfahrung hat. Was nützt etwas? Welche Mentoring-Programme, aber letztlich eben auch Ziele. Du musst klare Ziele haben und dann überlegen, wie komme ich dorthin? Welche Angebote, welche Möglichkeiten brauche ich? Es ist tatsächlich nach wie vor so, und diese Erfahrung habe ich auch immer gemacht, Frauen sind tatsächlich teilweise schwerer zu bekommen in eine gewisse Position. Die sind perfektionistischer nach wie vor. Ich glaube, das werden wir in diesem Leben auch nicht mehr wirklich ganz wegkriegen. Ich habe viele Frauen mal gefragt, willst du nicht diese oder jene Führungsposition? Und dann habe ich ganz, ganz häufig gehört, ja, aber ich bin doch noch gar nicht so weit und so, vielleicht ist das auch nicht gut und mit meinen Kolleginnen und so weiter und so fort. Das hören wir von Männern ehrlicherweise niemals. Die sagen, ich sehe dich da und okay, mache ich. Und bei den Frauen war es wirklich häufig so, dass ich denen eine Brücke bauen musste. Dann habe ich gesagt, okay, was hältst du davon? Mach das doch mal für ein halbes Jahr. Und wenn du dann wirklich das Gefühl hast, es passt dir nicht, dann kannst du wieder zurückgehen. Und es war immer so, Sherin, ich schwör's dir, wenn ich dann nach einem halben Jahr irgendwie sanft nachgefragt habe, und wie findest du das jetzt, dass die dann eher gekränkt waren, wieso hast du das Gefühl, ich habe dich nicht im Griff? Und, so.
Okay.
Und du sagst, ja, natürlich hat sie es im Griff. Aber das habe ich sogar von einem meiner männlichen Chefs gelernt, der eine Frau wohin befördert hat. Und dann habe ich gesagt, ich sehe die da noch gar nicht. Und dann hat er gesagt, die wird da reinwachsen. Und dieses Zutrauen auch zu haben, dass Menschen in was reinwachsen und ihnen dieses Vertrauen zu schenken, das finde ich ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Wenn ich als Führungskraft tatsächlich für ein gleichberechtigtes und diversitätsfreundliches Umfeld sorgen möchte.
Total wichtig, absolut. Also auch dieses Zutrauen bekommen, um Verantwortung zu übernehmen, das ist und auch gesehen zu werden, ne? Also weil, ne, also man sieht sich, also auch, ich glaube, gerade auch bei Frauen, wo du gerade auch das Perfektionistische angesprochen hast, sind wir ja alle irgendwie, ne? Selbstbild, Fremdbild, ne? Also ich glaube auch viele, die mich vielleicht so kennen oder so denken auch, der scheint doch die Sonne die ganze Zeit aus dem Popo. No, ne? Nee, eben nicht, ja. Es ist auch genauso aufregend, irgendwie Keynotes vorzubereiten, das Podcastgespräch mit dir. Ne? Also du bist ja für mich eine sehr inspirierende Persönlichkeit. Und natürlich ist man immer ein bisschen aufgeregt, überall, ja. Also, und nur weil man das vielleicht mit einer starken Präsenz wieder ausbügeln kann, heißt das ja nicht, dass da innen drin nichts passiert. Ne? Und das finde ich so wichtig, Frauen auch hier dahingehend zu ermutigen. Jetzt die Frage nochmal zurück an dich geschwenkt. Was würdest du denn Frauen raten, wenn sie merken, sie stellen sich unterm Scheffel im Job? Wie können sie ja florieren? Was wäre da ein Gedanke, den du gerne mitgeben würdest, wenn sie merken, ach, eigentlich würde ich ja gerne, aber aus den und den Gründen geht das nicht.
Also ich merke das, tatsächlich hat mich das schon meine Coaching-Ausbildung gelehrt. Ich habe jetzt natürlich ein paar Probeklientinnen und dann von außen ist es total klar ersichtlich, dass Frauen sich da nicht selber im Weg stehen, aber sich noch viel kleiner oft einschätzen, als sie schon sind. Und wenn man sich das dann gemeinsam mit jemandem anguckt, was kann ich denn schon und wo will ich mich noch reinentwickeln? Also ich sage jetzt mal, sich in was reinentwickeln, das geht ja ohnehin nur, wenn es eine gewisse Challenge auch ist. Also ich glaube, das gehört dazu. Also meine Komfortzone muss ich dann so ein bisschen zumindest ausdehnen. Das heißt, ich würde, wenn ich das Gefühl habe, ich stehe da vielleicht jetzt schon länger an einem Fleck und ich würde gern irgendwo anders noch hin, ich würde tatsächlich gezielt versuchen, unter Umständen auch mit Hilfe eines Coaches oder mit sehr guten, reflektierten KollegInnen, das gibt's ja auch so, dass man sagt, du, wo siehst du mich denn und wo glaubst du, es sind noch Entwicklungsspielräume, sich das nochmal klar zu machen. Und dann auch gnädig zu sein, wenn man das Gefühl hat, man hat irgendwo 80%, das ist schon eine Menge, das ist schon eine Menge. Und dann aber auch Gespräche zu führen und zu sagen, Mensch, siehst du mich oder sehen Sie mich nicht in der und der Position? Also sich wirklich da auch rauszuwagen. Das ist ungemütlich, weil es wirkt dann irgendwie selbstzufrieden oder sowas. Das ist ja bei Frauen dann so, oh, und eigentlich, man will ja eher irgendwie bescheiden sein. Aber nein, da wirklich auch so aufzutreten und zu sagen, ich bin jetzt eigentlich wirklich reif für den nächsten Karriereschritt oder für die nächste Entwicklungsstufe. Und dann zu gucken, was kommt. Weil das habe ich jetzt auch schon mehrfach bemerkt, dass die Leute dann das Gespräch suchen und die Führungskraft ist eher überrascht, weil sie gedacht hat, ach wieso, ich dachte, die ist da zufrieden. Und das ist für eine Führungsperson drüber immer ideal. Ganz im Ernst, das ist auch mit Sicherheit mir x-fach passiert, dass ich eine Kollegin irgendwo über Jahre hinweg da gelassen habe, weil ich mir gedacht habe, das gefällt der da. Und weil es für mich auch am bequemsten war. In dem Moment, wo aber eine Kollegin dann kommt oder eine Mitarbeitende und sagt, ich würde mich gern weiterentwickeln, wird es für mich erstmal unbequemer, weil ich muss mir was überlegen für die. Also das heißt, ich muss mein Interesse schon auch anmelden. Und dann tatsächlich, wenn das Wasser, der muss jetzt nicht eisig sein, aber so halb kalt ist, ich würde immer raten, reinzuspringen. Weil was kann schon passieren? Man ist danach zumindest um eine Erfahrung reicher. Es kann einfach auch sein, und das gehört zum Leben, dass man feststellt, nein, das ist es nicht. Aber dann habe ich da was gelernt und dann gehe ich da wieder raus und in der Regel habe ich nicht meine Laufbahn dadurch kaputt gemacht. Ganz im Gegenteil. Weil ich habe tatsächlich meinen Handlungsspielraum erweitert. Ich kann noch mehr sagen, wo ist eine Stärke von mir, wo bin ich vielleicht noch nicht so hundertprozentig. Und das ist auch wiederum, das ist jetzt aber wirklich nicht statistisch, aber ich würde jetzt mal sagen, 80-90% der Entscheidungen waren dann auch irgendwo richtig. Weil was ist schon eine richtige Entscheidung? Es hat auf jeden Fall richtige Elemente. Die ganz falsche Entscheidung, dass ich einfach sage, oh Gott, hätte ich das nur nie gemacht, das habe ich noch nie von jemandem gehört.
Ja.
Absolut. Oder ich weiß nicht, hast du das schon mal gehört, dass irgendjemand sagt, oh Gott, das war die schlimmste Entscheidung meines Lebens, hätte ich es nicht gemacht, jetzt im beruflichen Bereich?
Nö, eigentlich nicht. Nee, also ich habe, beziehungsweise wenn sowas, lass mich mal ganz kurz überlegen. Also ich hatte mal ein Gespräch, was sehr negativ war, aber ich habe dann eine Gegenfrage gestellt und habe dann gesagt, naja, was würdest du denn beim nächsten Mal besser machen? Und die Person hat das dann beantwortet und war auf einmal wieder total, ne, hat gelächelt und war positiv. Ja, siehste, guck mal, wenn wir halt keine Fehler machen, machen wir keinen Progress, weil das ist ja auch, ich habe ja auch viel mit dem Thema Innovation zu tun, auch viel mit Startups und es kann halt sein, dass ein Startup halt einfach auch es nicht schafft, aus diversen Gründen. Das muss ja noch nicht mal was mit einem persönlich zu tun haben, ne, sondern einfach das Produkt oder irgendwas hat nicht geklappt oder es ist jemand ausgestiegen oder whatever. Und da wirklich zu sagen, ja, aber ich habe eine geile Erfahrung, weil ich weiß jetzt zum Beispiel viel besser, welchen Co-Gründer ich mir jetzt vorstellen kann, ne, und dass ich vielleicht doch kritischer bin, wenn ich mit einem Freund gründe oder mit einem Partner, weißt du? Also das sind ja alles so Erfahrungen, die man mitnimmt. Und ich mache gerne Fehler. Ich sag nur immer zu mir, ich mache gerne Fehler einmal, aber wenn ich sie zweimal mache, dann werde ich sauer.
Ja, ja, dann wird man ärgerlich allmählich. Ja. Absolut. Aber es ist tatsächlich fast bei jeder Entscheidung einfach so. Ich habe wirklich Leute, auch die gesagt haben, oh, ich bin da wirklich falsch abgebogen. Ich habe auch in meinem Leben einmal das Gefühl gehabt, dass ich beruflich falsch abgebogen bin, weil ich eben aus persönlichen Gründen von dieser Tageszeitung weggegangen bin, weil ich dann mit meinem damaligen Freund in einem Ressort war und das wollte ich nicht und dann war der noch irgendwie mein Chef, also das wollte ich nicht. Mhm. Und das, wo ich war, war ein Sprungbrett überall hin. Die Kolleginnen, da muss man jetzt leider gar nicht gendern, weil es gab kaum Kolleginnen, aber die Kolleginnen sind vom Spiegel zur Zeit überall dorthin gegangen, alles ganz klar. Ich gehe zu einer Frauenzeitschrift und denke mir dann, oh nee, jetzt bist du eigentlich wo gelandet, wo du eigentlich gar nicht unbedingt landen wolltest, weil mein Herz hat für alles Mögliche geschlagen, aber jetzt nicht so für das ist klassische Frauenzeitschriftensegment. Und dann habe ich tatsächlich ein paar Jahre dann auch versucht, da wieder Anschluss an andere Richtungen zu finden. Das war dann nicht so ohne. Habe dann aber zum Beispiel angefangen, auch Bücher zu schreiben nebenher. Also war dann so mit Ende 20. Und das ist eine Erfahrung, wo ich jetzt heute, wenn ich jetzt heute vielleicht noch mein Buch schreibe, sage, ja, okay, das habe ich schon mal gemacht. Traue ich mir dann wieder zu. Das hätte ich ansonsten nicht gemacht. Und habe dann aber dadurch, was ich vorher erzählt habe, dass ich dann da ins kalte Wasser gesprungen bin und diese stellvertretende Chefredaktionsposition angenommen habe, ich habe sie dann letztlich angenommen. Und das hat mich natürlich dann wieder auf eine Position gebracht, die mich letztlich zur Brigitte gebracht hat. Ja, und auf einmal war ich dann bei der Frauenzeitschrift, mit der ich mich hundertprozentig identifizieren konnte und die auch die Themen, die ich als auch wichtig fand, Gesellschaft, Politik, Psychologie, die natürlich wie eine Eins auch nach vorne getrieben hat. Und das war jetzt in dem Fall ein relativ langer Umweg, aber es war dann trotzdem keine richtige, falsche Entscheidung, weil ich auch gelernt habe, das andere ist es nicht für mich.
Ja. Absolut.
Wie soll ich es wissen, wenn ich es nicht ausprobiert habe?
Genau. Und daraus entsteht ja auch Mut, ne? Weil wer keine Angst hat, hat keinen Mut. Das hast du schon gesagt, ne? Und das ist es. Und ach Gott, ich habe noch so viele Fragen. Meine Güte, ich guck mal auf die Uhr. Also, aber naja, ein paar habe ich noch. Ja, wir entspannen uns noch mal eine kleine Runde. 10 Minütchen machen wir noch. Also ja, pass
gerne.
Auf.
Du bist ja Tee.
Ja, sehr gerne. Und sag mal, gibt es denn eine spezielle Botschaft, die du auch als Speakerin, als Autorin auch nach außen tragen willst? Also wo man am Ende sagt, okay, das ist so das Brigitte Signature, das ist sie.
Ich glaube nicht, dass ich mich da von anderen unterscheide, die es auch gut meinen mit den Frauen. Also ich würde sagen, trau dich. Das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Geschichte, was ich vorher gesagt habe, trau dich in die Zukunft zu gucken und zurückzublicken zu dir als jüngeres Ich und was würdest du dir raten? Das in Wahrheit ist das, glaube ich, schon immer ein ganz, ganz guter Ratgeber. Und ich finde auch wichtig, tut euch zusammen, euch Frauen. Ich weiß, als ich zur Brigitte kam, haben die Leute vorher zu mir gesagt, weißt du, was du dir da antust? Das sind lauter Frauen, die sind bestimmt alle total stutenbissig, das ist der echte Zickenkrieg und so weiter und so fort. Und was war? Das war das nicht. Es war ein ganz tolles Umfeld mit sehr viel klugen Frauen, die selbstverständlich nicht immer aller Meinung sind, aber das wäre ja auch total schlimm und schade. Und selbstverständlich gibt's unter uns Frauen auch Konkurrenz, das sage ich aber immer, bloß wir müssen ganz wahnsinnig aufpassen, dass wir nicht dann bei Konkurrenz in diese Abteilung Zickenkrieg reingestellt werden, während bei den Männern ist es Durchsetzungsvermögen und ist ja vollkommen klar. Genau. Und das ist für mich schon auch so ein Punkt und ich habe das als junge Frau schon, finde ich, sehr schwierig erlebt teilweise. Ich finde es heute nicht mehr ganz so schlimm, dass die Frauen sich untereinander so rausdividiert haben. Da gab es dann die Karrierefrauen, die keine Kinder hatten zum Beispiel. Dann gab es so eine Art Rabenmütter, das waren die, die zwar Kinder hatten, aber trotzdem die ganze Zeit gearbeitet haben. Da musste ich immer aufpassen, dass ich nicht in dieser Schublade bin. Dann waren so Teilzeitmuttis, die sich nicht so richtig dann im Job mehr durchsetzen können. Und dann gab es noch die, die sich ganz der Familie gewidmet haben. Ja, und das waren dann die Hausfrauen. Und irgendwie war alles nicht gut. Alles war nicht gut und alles hatte irgendwie auch so Negativetikett. Das fand ich wahnsinnig nervig. Und ich kann mich dann erinnern, dass ich mal beim Elternabend, da geht man ja manchmal dann noch mit den anderen Frauen, sind es meistens die Müttern und ein paar Vätern, vielleicht noch ein Glas Wein trinken. Mhm. Und ich war eben eine berufstätige Mutter und viele andere waren das nicht so sehr. Und dann nach dem ersten Glas Wein habe ich dann auch gesagt, dass ich manchmal auch einfach ein schlechtes Gewissen habe, dass ich nicht alles gut so miteinander vereinbaren kann und so weiter. Und dann haben die anderen Frauen aber gesagt, ja, aber wir dachten gerade, du hast es gut, weil du lebst noch so auch deinen beruflichen Spirit und so weiter. Und wir haben unsere Karrieren. Und auf einmal hatten wir ein empathisches, mitfühlendes mhm. Miteinander und haben uns eher gegenseitig gestärkt als gegenseitig klein gemacht. Ich finde, das ist heute besser. Also zum einen ist die Berufstätigkeit bei Frauen noch sehr viel selbstverständlicher, zum Glück. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Finanzielle Unabhängigkeit ist für Frauen, finde ich, das absolut Wichtigste. Aber es ist tatsächlich immer noch so, dass wir aufpassen sollten, dass wir Dinge einfach auch zusammen machen, miteinander, dass wir uns stärken.
Absolut.
Und ich merke das zum Beispiel jetzt auch in meiner neuen Phase, Neuland. Also das, was mir wirklich so gar nicht gut gefällt, ist, dass mir so dieser ganz tolle Resonanzboden fehlt, den ich immer in meinem Team hatte. Mhm. Natürlich hole ich mir den jetzt auch über befreundete Kolleginnen und so weiter und so fort. Aber das ist tatsächlich etwas, was ich wahnsinnig genossen habe. Mhm. Es war für mich nicht schwer, danach eine Entscheidung zu fällen. Aber es war wahnsinnig wertvoll, auf dem Weg dorthin ganz viele Pros und Kontras zu hören, von Frauen in der Regel, auch von Männern, die es gut für die Sache meinen und ja, die letztlich dann dazu geführt haben, dass man eine gute Entscheidung getroffen hat. Ja. Und das, finde ich, ist zusammen stärker, ist ja ein abgegriffener Hashtag, aber er ist wahnsinnig wichtig.
Ja, absolut. Ergänzt man noch als kleinen 3,5.
Ja, selbstverständlich. Sehr da schön. Hätte ich noch viele. Ich
auch jetzt aber auf.
Den Hashtag Premiere total wichtig. Den muss ich noch loswerden. Genau. Also das ist jetzt auch für meine Lebenssituation total gut, weil das habe ich auch durch die Brigitte gelernt, also durch ein Interview, das wir geführt haben. Der Mensch lebt bei Premieren einfach viel intensiver, bei allem, was zum ersten Mal in seinem Leben passiert. Mhm. Dein erster Liebeskomma, dein erster Schultag, das verankert sich zum einen im Gedächtnis und es lässt die Zeit dehnen. Je älter wir werden und je routinierter unser Leben ist, umso weniger Premieren haben wir. Schlimmer noch, es kommen dann Negativpremieren. Dann kommt die erste Scheidung, keine Ahnung, der erste Bandscheibenvorfall, you name it. Ja, lauter Sachen, die man nicht braucht. Jetzt kommt aber dazu, und das hat mich damals richtig erschrocken, dass gefühlt sich die ersten 18 Jahre unseres Lebens so lang anfühlen wie der Rest. Mhm. Weil ab irgendeinem Zeitpunkt macht's nur noch, oh, schon wieder Silvester. Und das ist zum Beispiel für mich jetzt wirklich ein Punkt. Ich möchte in meine neue Lebensphase möglichst viele positive Premieren reinbringen. Das
Toll.
Heißt,
ja.
Sachen neu auszuprobieren, zu sagen, was habe ich denn noch nie gemacht? Traue ich mich das? Auch, was wir vorher gesagt haben, kann ja auch sein, dass ich sage, nee, in meinem Leben möchte ich mir keine Ahnung. Im November zelten, also das habe ich jetzt nicht vor, aber du weißt, was ich meine. Also habe ich mich gefühlt, ja, aber irgendwie so richtig brauche ich es jetzt nicht als Wiederholung. Und das finde ich total wichtig und Frauen dazu auch zu ermutigen, Sachen wirklich für sich neu zu entdecken.
Das ist ein toller Impuls. Okay, da muss ich auch drüber nachdenken. Ich mag auch sehr gerne Premieren. Ich mag aber auch sehr gerne Dinge wiederholen, muss ich sagen. Also so, aber jetzt auch erst, ne, dass ich auch mal wieder an gleiche Urlaubsorte fahre, aber dann auch immer kombiniert wieder mit anderen Orten, die ich dann auf der Reise oder dahin irgendwie entdecke oder so, ne. Aber Das ist schön, ja, weil zum Beispiel von John Strelicky, der hat ja immer den Spruch, ne, lebe deinen Museumstag, ne? Was, ja, was soll in deinem Museum hängen? Was möchtest du gerne angucken? Und so soll dein Tag sein. Und dann können wir ja einfach jetzt mal von dir, Brigitte, können wir jetzt einfach mal sagen, okay, welche Premieren möchtest du noch feiern, ne? Also such dir Premieren aus. Wie viele, denkst du, sind so, wenn man das jetzt so als Tipp, so als Idee nimmt, eine Premiere pro Monat, oder würdest du sagen, ach, so viele wie du willst, oder was, wie viele feierst du so im Monat?
Also für mich ist, was ich gesagt habe, ist natürlich das Thema Reisen, aber da sind wir natürlich jetzt in einem luxuriösen Segment dahingehend, dass ich jetzt mehr Zeit habe als früher und einfach auch Reisen machen kann, ja, die ich vielleicht rein zeitlich nicht hätte machen können. Es heißt aber auch, dass meine Cousine, die viele Jahre jünger ist als ich, gesagt hat, sie kommt jetzt mal nach Hamburg zu mir und geht mit mir in einen Escape Room.
Wo oh ich ja.
Oh. Aber sie war so begeistert, dass ich gesagt habe, komm, ich mache das mit dir. Also so Dinge, die man eigentlich für sich ausschließt. Oder, das ist jetzt wieder eher Thema Reise, ich plane gerade eine Ayurveda-Kur. Also ich habe davon schon viel gehört und ich weiß, dass viele Leute das irgendwie auch erdet und auch irgendwie das spannend finden und gut finden. Und wir haben mal auf einer Sri Lanka-Reise einen Freund auch besucht, der das gemacht hat. Und dann habe ich mir dann danach auch gedacht, ja, aber ehrlicherweise da jetzt 2 Wochen von meinem Jahresurlaub herzugeben, dass ich keinen Kaffee krieg, nie eine Weißweinschorle am Abend, das finde ich schon ein bisschen traurig. Und jetzt mache ich das aber, weil ich mir denke, mal gucken, wie werde ich, wenn ich 2 Wochen auf mich zurückgeworfen bin. Mhm. Also insofern, ich habe auch noch mal vor, tatsächlich Spanisch zu lernen. Mhm. Ja, das sind so Dinge, ob ich es da richtig durchziehe, man wird es sehen. Oder tatsächlich nochmal ein kleines Unternehmen mit einem Kollegen, einer Kollegin zu gründen. Also das sind lauter so Dinge, die ich im Moment tatsächlich innerlich anschiebe. Ja. Und wo ich mir denke, ja, das finde ich jetzt einfach spannend zu sehen, was da noch kommt. Aber eben auch mal offen zu sein, wenn jemand sagt, hast du Lust heute Abend zu ich weiß es nicht, der Lesung oder meinetwegen auch einer Operette, und ich denke mir, in meinem Leben brauche ich keine Operette. Ja. Und dann lässt man sich aber einfach drauf ein.
Mhm. Ja, schön. Also ein Leben voller Premieren ist auch ein Leben voller Lebensfreude. Ne?
Das, ja, absolut. Ich fange sogar an, noch hier meine Wohnung zu streichen, aber dann merkt man dann auch, es gibt so Dinge, die rutschen dann von der inneren Prioritätenliste, wenn es wahrscheinlicher würde, dass man es machen kann, so weit nach hinten, dass es wahrscheinlich doch nicht in einem drin steckt.
Ach, wie schön. Mensch, das ist ein toller Impuls. Jetzt haben wir wirklich, also wir haben ja Fachliches besprochen, wir haben über das Thema Diversity, Female Empowerment gesprochen, über deine Geschichte. Ich danke dir für all die Impulse und jetzt sind wir bereit fürs Finale und wir fangen an mit einem Feuerwerk. Bist du bereit?
Ein Feuerwerk kommt auch noch.
Ja, pass auf, jetzt geht's los. Du verstehst gleich sofort, worum es geht. Also, Berge oder Meer?
Meer.
Halb voll oder halb leer?
Was wohl? Halb voll, 3/4 voll.
Ja, pass auf, ich habe mal einen von Patricia Thielemann, das ist ja auch Yoga-Ikone aus Berlin, von Spirit Yoga, habe ich mal eine ganz tolle Erklärung bekommen, warum sie halb leer nimmt. Das kannst du dir ja vielleicht mal an. Das ist wirklich eine tolle Erklärung. Mhm. Ja, okay, zurück. Warten oder machen?
Machen.
Sauna oder Eisbaden?
Sauna. Vielleicht ab heute Eisbaden.
Ja, wir können es ja mal zusammen machen, Brigitte. Ja. Mal. Was hältst du davon?
Ja.
Pass auf. Ja, genau. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
Sonnenuntergang.
Geplant oder spontan?
Letztlich doch mehr geplant.
Mhm. Spontanität in der Planung sozusagen.
Ja, aber das ist schon so ein Punkt, das merke ich tatsächlich, dass es mir total gut tut, spontaner wieder sein zu können. Mhm. Aber in Wahrheit bin ich schon jemand, der auch gern plant.
Mhm. Abenteuer oder Komfortzone?
Abenteuer.
Digital oder analog?
Analog.
Mhm. Was ist dein Lieblingsort? Hast du einen, den du uns verraten magst? Der dir zum Beispiel Energie gibt, wo du Energie ziehst?
Ja, also das ist tatsächlich unten bei mir da an der Elbe. Mhm. Ich wohne vielleicht so 500 Meter weg. Ich gehe da 3-mal die Woche joggen. Aber ich werde auch nimmer müde, da unter der Zeit mal hinzugehen, mich da in den Sand oder auch auf den Stuhl oder was es da gibt, zu setzen und aufs Wasser zu gucken. Das ist für mich, die aus Bayern kommt, also eher Berge, als Wasser vor sich hat, sehr idyllisch, wo ich herkomme. Aber das ist für mich tatsächlich was, was mich beruhigt und erdet.
Schön. Hast du ein Lieblingsessen?
Ja, das ist jetzt wahnsinnig. Ich mag sehr, sehr gerne Penne Arrabbiata.
Lecker, so eine gute vom Italiener oder selbstgemacht. Machst du sie auch selber gerne?
Nein, es ist tatsächlich so, wir haben einen Lieblingsitaliener und die gucken mich schon immer an und wissen genau, was kommt. Und einmal bei 10 Gerichten sage ich, heute überrasche ich euch mal und bestelle was anderes. Der macht die auch so und das ist wirklich, ja, so ein richtiges, ja, wärmendes Essen für mich in jeder Jahreszeit.
Und sag mal, auf welchen Drink lässt du dich denn gerne mal einladen?
Ja, da bin ich wahnsinnig langweilig, weil ich trinke am liebsten Weißweinschorle. Mhm.
Naja, was heißt denn langweilig?
Und sonst wäre vielleicht noch mal ein Aperol.
Okay, ja gut. Dann weiß ich schon mal Bescheid, Brigitte, wenn wir uns dann das nächste Mal persönlich sehen. Ja. Und jetzt kommen wir zur Schlussfrage. Und das ist ja auch so die Motivation, weswegen ich auch vor mittlerweile, 3,5 Jahren den Podcast ins Leben gerufen habe.
Wow, schon 3,5 Jahre.
Krass, oder? Ja, damals hat auch noch keiner vom Mut geredet. Und jetzt letztes Jahr hast du es überall auf allen Covern irgendwie gehabt, ne? Also, Brigitte, warum braucht unsere Welt Menschen mit Mut zur Persönlichkeit?
Also ich glaube, unsere Welt wäre einfach wahnsinnig eintönig und farblos und wird sich nicht verändern, wenn Menschen keinen Mut zur Persönlichkeit hätten. Das macht unsere Welt bunter, es macht sie lebenswerter, weil natürlich durch Persönlichkeit auch häufig etwas Gutes in die Welt kommt. Es ist ja zum Glück auch häufig so, dass Menschen eine Mission haben, eine Überzeugung und sehr, sehr häufig auch eine Botschaft. Also insofern finde ich es wahnsinnig wichtig, dass es viele Menschen, und ich finde, in jedem steckt ja dieser Mut zur Persönlichkeit, in jeder und in jedem steckt dieser Mut zur Persönlichkeit und wir müssen den auch rauskitzeln, uns gegenseitig. Und tatsächlich, ja, insofern, da sehe ich auch so wirklich, wenn ich irgendwie die Möglichkeit dazu habe, möchte ich Frauen ermutigen, vor allem Frauen, auch Männer, ich bin die Mutter von 2 Söhnen, ermutigen, ihren Mut zur Persönlichkeit auszuleben und der Welt zu schenken.
Schön, dass du das machst und dass du mich auch auf meiner Mission unterstützt. Ich danke dir, Brigitte, für das tolle Gespräch. Ich hoffe, ich habe keine Frage ausgelassen, die dir noch wichtig gewesen wäre. Ansonsten hau raus. Bist du happy?
Ja, alles wunderbar, Sterin.
Schön.
Ja,
also, und euch allen auch an dieser Stelle der Hinweis, wer uns zugehört hat, es gibt uns auch als Video zu schauen. Einfach bei YouTube Mut zur Persönlichkeit in die Suchleiste eingeben und dann kommt ihr direkt auf den Channel von Corporate Kitchen und findet alle Podcast-Folgen inklusive dieser auch als Video. Und andersrum, wenn ihr als Video geguckt habt, dann könnt ihr auch einfach nach Mut zur Persönlichkeit bei Google einfach mal rein oder irgendeine Suchmaschine nehmen. Und dann findet ihr auch ganz viel Mut zur Persönlichkeit. Hat mich sehr gefreut, Brigitte. Und euch auch danke fürs Zuhören. Und wenn euch der Beitrag gefallen hat, wisst ihr Bescheid. Liken, Sternchen geben in den Apps. Da freuen wir uns drüber, damit ganz viele mit Mut zur Persönlichkeit entzündet werden. Wir hören uns bald wieder. Und bis bald. Ja, seid
vielen
mutig.
Vielen Dank auch. Vielen Dank fürs Zuhören auch.
Seid mutig, zeigt Persönlichkeit. Tschüss.
Hol dir deine Portion Mut zur Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei allen gängigen Podcast-Diensten.